Wie schön ist dieser Sonntagmorgen, der uns heute wieder geschenkt ist. Und wir freuen uns, dass Sie gekommen sind. Ich darf Sie willkommen heißen. Ich will Sie grüßen mit dem Wort, ist jemand in Christus? Und ich hoffe, dass Sie das sind. Ist jemand in Christus? Dann ist doch eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wir wollen miteinander das Lied singen, Allmorgen ist ganz frisch und neu. Wir singen alle Verse 336. Wir wollen mit Gott reden im Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir genießen diesen Morgen, den du uns schenkst, in der Schönheit der herbstlichen Natur, und überall begegnet uns deine Größe und deine Macht. Und wenn wir dann unser eigenes Leben betrachten, dann liegen dort so viele Unstimmigkeiten, so viel Nöte, so viel Traurigkeit. Wir wollen dich jetzt heute Morgen bitten, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass das dann auch wahr wird, dass dieser neue Tag bei uns allen anbrechen kann. Ich möchte dich bitten für alle die, die heute Morgen verzagt und müde und traurig unter uns sind, die erdrückt werden von den Sorgen, lass du sie dieses neue Leben in dir erfahren und gib doch, dass wir nicht in einer nur gewohnten Frömmigkeit daherkommen, sondern dass du uns neues Leben selbst schenken kannst. Bitte rede zu uns allen durch dein Wort. Wir wollen dir in der Stille auch all das sagen, was uns bewegt und was uns wichtig ist. Wir beten in der Stille. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Amen.
Thank you.
Schlagen auf in unseren Bibeln, Philipper Brief Kapitel 3 von Vers 4 ab. Philipper 3, Vers 4 bis 11. Da erzählt Paulus, wie er Christ wurde. Es ist mir heute für diesen Gottesdienst wichtig, dass wir alle darüber Bescheid wissen. Wie wird man Christ? Bestimmt nicht durch seine Geburt. Auch nicht durch irgendwelche Traditionen oder durch eine Kirchenmitgliedschaft, sondern durch eine bewusste Glaubensentscheidung. War euch wieder dankbar, ihr lieben Chorsänger, dass ihr das gerade im letzten Vers gesungen habt. Dass ich mich da entscheiden muss. Wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, auf seine sichtbare Persönlichkeit, so könnte ich es viel mehr, der ich am 8. Tag beschnitten bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. An dem Paulus könnten wir uns schlecht messen. Er sagt, er sei nach dem Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden, gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nachdem jetzt nochmal der Chor singt, wird uns Frau Wedde einen kleinen Bericht geben, wie sie Christ wurde. Es ist immer auch schön, wenn einer einmal aus seinem Leben erzählt, als ein Beispiel der Ermutigung und gleichzeitig um zu entdecken, wie viele verschiedene Wege unser Herr hat. Wir hören zuerst den Chor. Frau Wedde war Betriebskrankenschwester bei der Firma Bosch und ist jetzt bei Hilfe für Brüder seit ein paar Monaten.
Erstmal. Ja. Glauben ist etwas für schwache Menschen, so sagt das mein Vater. Und ungeprüft übernahm ich das. Sport füllte meine Freizeit aus Und dabei geschah es auch, dass ich einen Leistenbruch mir zuzog, der operiert werden musste. Eine Schwester aus der Anästhesie trat auf mich zu und sagte, sie betet für mich. Das erinnerte mich an meine Großeltern und an meine Tante, die auch immer für uns betete. Die OP ging gut vorbei. Zu Hause hatte ich noch ein paar Tage der Erholung, als eine bestellte Büchersendung von der Post kam. Diese Bücher waren mit ausgebrauchtem Notenpapier eingewickelt, das ich zuerst achtlos zerknüllte und zur Seite legte. Beim Aufräumen falte ich es doch nochmal auseinander und las: Dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das Wort traf mich wie ein Schlag. Ich erkannte, dass ich in meinem bisherigen Leben nichts vor Gott zu bringen hatte. Tief getroffen und berührt übergab ich ihm mein Leben.
Wir wollen miteinander dieses Lied singen, Eins ist Not, ach Herr, dies eine. 259. Wir singen Vers 1 bis 4.
Thank you.
Interessant, wie manche dieser Liederdichter gar nicht alt geworden sind. Der Johann Heinrich Schröder wurde nur 31 Jahre alt, hat sich als Student in Halle bekehrt. Da hat ja Gott merkwürdige Wege, ob das das Knüllpapier ist oder ob das Menschen sind, durch die er einen anspricht. Ich meine immer noch, dass es August Hermann Franke wahrscheinlich in dem Leben von Schröder war, der 8 Jahre vor dem Tod dieses Mannes dorthin kam als Professor im entstehenden Pietismus. Die Frau von dem Schröder starb 2 Jahre früher. Sie hat an diesem Lied mitgewirkt und mitgedichtet. Sie haben es miteinander gemacht. Schade, wenn da nur der Name des Mannes drunter steht, aber so ist die Welt ungerecht. So, jetzt haben wir heute als Predigttext Apostelgeschichte 9. Ich habe vor, an 3 Sonntagen über dies zu predigen, wie man Christ wird, an der Bekehrungsgeschichte des Saulus. Das kann uns helfen, auch für uns wieder nötige Schritte zu erkennen. Wir sind ja weithin eine Kirche geworden, die nicht mehr viel von der Entscheidung redet, wenn man mal von der Trauung absieht und von der Konfirmation, wo es ja auch nicht sehr frei zugeht, ist das schade. Jesus hat niemand gegen seinen Willen in seine Nachfolge gestellt. Er hat das in unser freies Ermessen und in unsere Entscheidung gestellt. Und ich will das bei jeder nur möglichen Gelegenheit betonen. Sie werden nicht Christ durch eine Kindertaufe. Das ist eine falsche Lehre, der ich an jeder nur möglichen Stelle widerstehen will. Sie werden nicht durch die Taufe als Kind Christ. Es kann Ihnen nur bezeugt und angeboten werden. Sie müssen durch eine Glaubensentscheidung Christ werden. Ja, wo soll denn das anders sein können, als wenn in der Bibel immer wieder vom Glauben steht, der die Zusage Gottes, die mir in der Taufe angeboten ist, annimmt und bestätigt und ins Leben umsetzt. Und nun lesen wir aus Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit er Anhänger des neuen Weges, Männer und Frauen, wenn er sie dort fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Wege war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, aber sahen niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Das kommt heute bei uns immer wieder vor, dass Menschen zusammenbrechen, Hektik und Stress im Beruf sind meist die Ursache davon. Das kann ein Kreislaufkollaps sein oder ein Herzinfarkt. Gerade noch war einer voll in seiner Arbeit drin, rastlos unterwegs, und schon liegt er am Boden. Sie haben das alle im Bekanntenkreis oder in Ihrer nächsten Familie auch schon erlebt. Aber dieser Zusammenbruch hat eine andere Ursache. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist es ganz ähnlich, ja eigentlich, nein, noch viel mehr, als bei diesen medizinischen Zusammenbrüchen, wo die Körperkraft dahin geht. Da kommt ja noch viel mehr ins Flattern. Alles, was irgendwo im Leben bisher bestimmend und wichtig war, ist außer Kraft gesetzt. Man sagt da manchmal so burschikos, wenn einer zusammenbricht, er ist zusammengeklappt. Das gibt es im Glauben. Und das ist der Anfang eines Weges, wenn einer zur Erkenntnis kommt, dass seine bisherigen Maßstäbe, Werte und Inhalte seines Lebens plötzlich nichts mehr bedeuten. Das kann nur Jesus, der Herr, tun. Bekehrungen können wir nicht wirken. Menschen können sie höchstens als Werkzeuge Gottes auslösen. Das ist immer eine souveräne Tat dieses Jesus, der den Tod besiegt hat, der Herr ist über alles und der zu Menschen spricht und der das auch heute am Ende des 20. Jahrhunderts noch so tut. Und ich wünsche es nur, dass er es bei Ihnen allen tut. Vielleicht haben Sie schon manches von dem erlebt, was Gott tut. Darum wollen wir ein wenig dem nachgehen. Gott macht da nie nach Schablonen die Bekehrungen. Wenn einer heute nach Damaskus reist und vor dem Stadttor steht, dann wird er sicher auch nicht ähnliche Erlebnisse haben, wie Saulus damals sie hatte. Da mögen manche Dinge anders sein. Wahrscheinlich hat Gott zu Saulus auf Aramäisch und Hebräisch gesprochen. Es kann sein, dass Gott zu ihnen durch den Mund eines Freundes redet, der ihnen ins Gewissen spricht. Das sind äußere Dinge, die ganz verschieden sein können. Das Entscheidende ist, dass er, der Herr, selber redet. Mein erster Punkt, es geht um das ganze Leben. Es geht um das ganze Leben. Gleich in den ersten Versen wird das anschaulich erzählt. Saulus schnaubte noch mit Drohen und Morden wider die Jünger des Herrn. Was ist plötzlich aus diesem Mann geworden? Wie ein Verrückter wütet er. Was da steht, auch in den griechischen Worten, sind eigentlich Ausdrücke für ein Tier. Wie ein Löwe, wie ein Tier, wie ein Bär. Kämpft er und schnauft er und wütet er. Wenn Sie Saulus vor der Bekehrung kennengelernt hätten, müssen Sie sagen, es war eigentlich ein ganz charmanter Mann. Nett? Warum war er denn plötzlich so wild, so fanatisch, so voller Eifer? Da gibt's nur eine Erklärung. Wenn die Rede auf Jesus kam, dann war er wie verrückt. Er beschreibt das später in Apostelgeschichte 26, wo er noch einmal die Bekehrung seines Lebens erzählt, dass er vor seiner Bekehrung unsinnig gewesen wäre. Rasend vor Zorn. Und das kann uns helfen, manche Menschen in unserem Bekanntenkreis ein wenig geduldiger zu ertragen. Sie wundern sich immer, warum die so wild sich gebärden. Vielleicht haben sie die eigenen Kinder so in ihrem Hause. Die toben wie die Verrückten, wenn sie nur zu denen etwas sagen. Die Frau hätte sicher auch was erzählen können. Und wir alle wissen das noch, wenn wir es in Erinnerung behalten haben, wie wir oft mit einer Schärfe unseren Eltern entgegengetreten sind, wenn sie uns mitnehmen wollten zu einer Versammlung. Mich doch nicht! Lass die Heuchelei. Wie ein Tier wütet Saulus. Wir haben vorhin in der Schriftlesung gehört, dass er sehr stolz war auf sein Leben als gesetzestreuer Jude und er hat das buchstäblich erfüllt. Das ist nicht nur so oberflächlich gesprochen, dass er nach dem Gesetz gelebt hat, unsträflich, ein Hebräer unter Hebräern aus dem Stamm Benjamin, stolz auf das Bundeszeichen der Beschneidung. Er hat doch alles, was Gott ihm auferlegt hat. Und da lag genau der Grund seines Ärgers. Denn sobald die Rede auf Jesus kam, da wacht in ihm die Unruhe auf. Die meisten von uns, die wissen gar nicht, was sie tun, wenn sie vor anderen von Jesus reden. Da rühren sie an eine alte Wunde. Es gibt keinen Menschen um uns her, den Jesus nicht schon ganz tief erschüttert hat. Und wir rütteln immer wieder an der alten Wunde und reißen dran. Denn bei all der Gesetzeserfüllung, die Saulus vorzuweisen hatte, hat er doch nie Frieden gefunden. Die Frage blieb doch, ob er ein Gerechter ist. Es gab doch auch nach dem alten Bund niemand, der ohne Sünde war. Und er beschreibt das später im Römerbrief im 7. Kapitel, dass das Gesetz immer neue Lust in uns weckt, das Gesetz zu brechen. Durch das Gesetz Gottes, durch die Gebote werden doch auch nur immer wieder die bösen Züge unseres Herzens offenbar. Und so war es doch auch bei Saulus. Und sobald die Rede auf Jesus kam, war er empört. Es ist übrigens interessant, dass wir hier einen Blick hineintun dürfen in die erste Christenheit, dass die offenbar schon ein sehr klares Zeugnis von Jesus hatte. Ich bin überzeugt, dass der Saulus nur deshalb sich so geärgert hat, weil die Christen immer wieder sagten, ich habe Vergebung in meinem Leben erlangt durch das Blut Jesu. Und dann wallte sein Blut. Das Blut des Saulus, wenn er vom Blut Jesu hörte. Wie kann man solch eine lästerliche Rede führen? Der Mensch braucht eine Ethik und eine Moral. Und so eine Theologie, wo jede Hure kommen kann und selig werden kann, das zersetzt unser Volk. Diese Leute gehören ausgemerzt. Sündenvergebung, das brauche ich nicht. Ich will vor meinem Herrgott selber stramm stehen, sagt er. Ich bin recht, ich tue meine Pflicht. Ich bin so erzogen von meinen Eltern her und so werde ich auch sterben. Ich brauche keinen, der mir die Sünden vergibt. Und was ist das für eine lässige Sache, das einfach auf Jesus zu schieben? Ich kann die Christen immer hören, sagt der Saulus, immer bloß Jesus auf den Lippen. Haben sie kein anderes Thema? Man muss doch die Menschen anhalten zum Gutes tun. Man muss sie an die Pflichten erinnern. Und darum tobt er mit Drohen und Morden und schnaubt wieder die Christen. Und er jagt sie an jedem Platz, wo er sie überhaupt nur treffen kann. Aber damit habe ich Ihnen genau beschrieben, wie Gott Menschen herumholt, wie er sie bekehrt. Es wird ihr schwer werden, wieder den Stachel zu lücken. So erzählt das später Saulus noch von der Bekehrung. Er hat es festgehalten. So hat man damals den Treiberstecken hinter die Ochsen hingehalten. Da hatte Gott schon lange bei diesem Saulus den Stachel hinten hingesetzt und sagt, Saulus, weißt du auch, da war der Unfriede in seinem Leben, das Unerfülltsein, das angeschlagene Gewissen, auch bei einem jüdischen, gesetzestreuen Menschen. Man kann sein Gewissen abtöten, man kann sich mit falschen Sprüchen beruhigen, aber dieser Stachel saß. Und darum hat er sich so wild gebärdet. Und das ist der Weg, den Jesus auch in unseren Tagen immer wählt. Mich überrascht das nicht, dass Leute einen ganz großen Bogen um eine Kirche herum machen müssen. Vielleicht ist Ihnen diese Woche passiert beim Einladen mit unserem Gemeindebrief, dass irgendjemand Sie bös abgefertigt hat. Haben Sie Verständnis, wenn das Gewissen wund ist, wie man dann reagiert und der Stachel sitzt? Bei den Walfängern kann man das so anschaulich sehen, wenn die mit dem Boot sich hinauswagen und dann die erste Harpune losschießen. Und dann ist die Harpune eingedrungen in das Fleisch des Wales und dann lassen die den zuerst mal sausen. Ein paar hundert Meter haben die in der Leine dran. So manche, die sich wild gegen Jesus und sein Wort gebärden, die haben die Harpune in ihrem Gewissen sitzen, die Jesus geworfen hat. Und es braucht von uns sehr behutsames, feines, geduldiges Zugehen auf solche Menschen. Lassen Sie sich nie davon schrecken, wenn einer noch so sehr lästert und flucht, wenn er den Namen Jesus hört. Es ist ein langer Weg, den Jesus mit Menschen gehen kann. Und immer ist es der Punkt, an dem Jesus einsetzt, dass er einen Zusammenbruch wirkt. Den Zusammenbruch der bisherigen Frömmigkeit Ob das in der Tradition war wie Saulus, das kann sein, dass das frommer Kirchgang ist bei uns, indem wir uns immer wieder wiegen und sagen, ich bin doch recht, ich tue doch meine Pflicht, bürgerliche Anständigkeit. Oder ob einer von ganz weit außen kommt und Gott überhaupt nicht kennt, da wird das Alte durchgestrichen und man spürt, jetzt geht's in meinem Leben um eine totale Entscheidung, die mich bis zum Letzten fordert. Und ich muss wissen, wohin ich will. Mein zweiter Punkt, auf dem Boden der Tatsachen. Für den Saulus war das immer nicht richtig fassbar, dass Jesus leben soll. Er dachte, das ist eben so ein Spruch. Ist ja heute in unseren Tagen sicher der schwierigste Punkt. Unseren jungen Leuten wird schon im Religionsunterricht an den Gymnasien eingebläut, dass Jesus hauptsächlich von den Jüngern zusammengedichtet wurde. Er sei kein Messias und er sei nicht auferstanden, das seien nur Bilder. Überrascht mich nicht. Auf dem Boden der Tatsachen, wer Jesus wirklich ist, kommen sie nur über ihre eigenen Glaubensentscheidungen. Das ist richtig. Obwohl ich ganz fest überzeugt bin, dass all die Berichte der Bibel absolut historisch wahr sind. Es gibt gar keinen Grund daran zu zweifeln. Und der Saulus, was erlebt er denn? Ein Licht sieht er doch, es ist nicht mal klar, was er sieht, er kann das gar nicht sein, er hört eine Stimme. Dass sie nicht meinen, so etwas müsste passieren. Gerne wird das bei uns dann so gesehen, dass wir meinen, es müsste etwas Ähnliches äußerlich ablaufen. Dabei ist gar nicht klar, was bei Saulus äußerlich abgelaufen ist. Man kann es ganz verschieden deuten. Es war irgendetwas, was nur er gesehen hat. Eine Stimme hörten auch die anderen. Aber wichtig ist mir, dass nie der Saulus überfahren wurde. Er wurde nie erdrückt von dem, was er erlebt hat. Er kann auf die Fragen noch antworten. Er stellt sogar noch Fragen. Wenn Jesus Menschen bekehrt, dann trampelt er nicht auf ihrer Person herum. Dann erdrückt er sie nicht mit eherner Gewalt. So viele wünschen sich das und sagen, warum hat Gott mich nicht so gemacht, dass ich glauben kann? Er will ihr freies Ja. Auch bei Saulus ist das so. Und er redet zu ihm nur so, dass er merkt, Jesus lebt und er ist der Herr. Und er lebt nicht wie Goethe oder Mozart oder so in seinen Werken weiter, sondern er lebt wirklich als Person. Er ist Gott. Und Jesus steht vor mir als der Richter meines Lebens. Das ist der dritte Punkt, den Sie dann da wissen müssen. Auferstanden, für mich gestorben und der Richter meines Lebens. Paulus hat an ein paar Stellen seiner Briefe beschrieben, wie er zum Glauben gekommen ist. Manche stoßen sich daran und sagen, gerade die Berichte über den Glauben, die sind manchmal recht unanschaulich. Es ist auch schwierig, über diese sehr persönlichen Erfahrungen zu reden. Es fällt uns nicht leicht und ich bin dankbar, wenn einige sich bedrängen lassen und auch in diesen Sonntagen davon erzählen im Gottesdienst, weil es uns doch ein wenig hilft, das für uns selber wieder zu verstehen und den Weg dann auch zu gehen. Er beschreibt zum Beispiel im Galaterbrief im ersten Kapitel seine Bekehrung, dass Gott seinen Sohn in ihm offenbart hätte. Er hätte plötzlich Christus gesehen. Er sagt da, in ihm sei die Erkenntnis wach geworden. Oder 2. Korinther 4 beschreibt das Paulus so, das sei wie am ersten Schöpfungstag gewesen. Gott sprach, es werde Licht. Bekehrung ist ein Wissen um Jesus, ein plötzlich Verstehen, ja, er ist auferstanden, er ist mein Herr. Ein Überführtwerden. 1. Timotheusbrief, die Gnade wurde überfließend. So beschreibt das Paulus. Die göttliche Liebe wurde so groß. Einer der christlichen Schriftsteller, Lewis, hat es in seinen Büchern so beschrieben von sich selbst, dass er sagt, der verlorene Sohn Der ging wenigstens noch auf seinen eigenen Füßen zurück ins Vaterhaus. Aber bei ihm sei es so gewesen, dass er fast gegen den Willen durch die offene Tür des Vaterhauses hindurchgezogen wurde. Und als er noch drin war, hätte er am liebsten noch fliehen wollen. Das kann ganz verschieden sein, wie diese Bekehrung läuft. Bei manchen wirklich so, dass sie sich sträuben bis zum Schluss. Dass sie sich dagegen wehren und das nicht wollen. Aber sie sind immer, und das ist ein Kennzeichen, das Markenzeichen der Bekehrung, die Gott wirkt, überwältigt von der Gnade Gottes. Wir werden das am Schluss erst bei der dritten oder bei der zweiten und dritten Predigt bei Saulus erst richtig beobachten können, wie er das in seinem Leben erfährt. Aber mir ist es wichtig, heute doch schon vorwegzunehmen. Dieser Saulus erschrickt so sehr über dem Reden Jesu. Wir brauchen die Bekehrung nicht als etwas Trauriges zu schildern. Es ist ein großer Schritt der Freude, wenn Christus seine Hände auf mich legt und mir die ganze Vergebung anbietet und in meinem Leben all das Dunkle auslöscht. Und man kann das dann nur vielleicht so schön sagen, wie es Paul Gerhardt gesagt hat: Herr, mein Hirtbrunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein, niemand kann uns scheiden. Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Ich bin dein, weil ich dich fasse und dich nicht, o mein Licht, aus dem Herzen lasse. Darum hat Jesus mit Saulus geredet. Da geht es um gar keine anderen Fragen, nicht um Kirchenmitgliedschaft, nicht um eine Pflichterfüllung, sondern da geht es nur, ob ich Jesus glaube und ihm vertraue und ihm mein Leben in die Hand gebe. Das ist ein Weg zum Frieden, zur Freude, wo man das Alte weglässt und sagt, ich will nicht mehr mich mit meinen Taten und an meiner Anständigkeit brüsten, sondern ich vertraue darauf, dass Jesus mich erlöst hat und mein Herr ist. Heute sitzen vielleicht ein paar hier. Sie ärgern sich selber, dass sie in Gottesdienst mitgekommen sind und nun das Thema, sie müssen an diesem Thema sich entscheiden. Und schieben Sie das nicht heraus. Sind auch nachher, nach dem Gottesdienst, einige da, die gerne mit Ihnen ein Gespräch führen und Ihnen helfen zu einer klaren Entscheidung. Verschwiegenes Gespräch. Das ist so wichtig, dass Sie zur Freude und zum Frieden kommen. Dass Sie durchbrechen. Aber jetzt haben wir noch einen dritten Punkt. Es geht durch unheimliche Tiefen bei Saulus. Das ist verschieden. Ich habe das gerade schon vorweggenommen, wie Bekehrung immer ein Schritt in die Freude ist. Bei Saulus hat Gott einen Weg gewählt, den einige nur durchmachen müssen. Sie können froh sein, wenn Gott ihnen das erspart. Und das ist auch kein ehernes Gesetz, sondern in diesem Augenblick fehlt der Seelsorger. Deshalb habe ich Ihnen gesagt, da sind Leute da, die es Ihnen zusprechen, die mit Ihnen beten, die es Ihnen sagen können, dass Gott Sie annimmt, dass Sie sein Eigen sind, dass Sie eine neue Schöpfung sind in Christus, wenn Sie an ihn glauben. Saulus hat das alles nicht. Von dem Zusammenklappen seines Lebens, von dem Zusammenbruch ist er wie gelähmt, er fällt vom Pferd und er wird dann nach Damaskus hineintransportiert und dort in ein Gastzimmer einer Wirtschaft offenbar gelegt, wo er 3 Tage zubringt. Sie brauchen nicht 3 Tage warten. Das ist der Fehler derer, die dann nach Hause gehen und sich zu Hause wieder plagen mit all den Skrupeln und Fragen ihres Lebens und dann erst recht ins Zweifeln geraten. Gott hat diesen Saulus besonders auserwählt gemacht und die 3 Tage spielen in der Bibel eine große Rolle. Wir finden die häufig bei der Berufung seiner Zeugen. 3 Tage liegt er da in totaler Isolation und was waren das für schwere Tage? Die Last liegt auf seinem Gewissen. Ich habe Jesus weggestoßen. Paulus hat später immer das in Erinnerung gerufen. Die schlimmste Sünde ist, wenn man Jesus wegstößt. Sie sind doch völlig in falschen Gedanken behaftet, wenn Sie immer meinen, die moralischen Sünden wären die schlimmsten. Sind sie nicht. Die schlimmsten sind die Versündigungen an Jesus und an seinem Wort. Und er liegt da und durchmisst die ganze Tiefe. Und er spürt, was Hölle ist. dem Richter ausgeliefert zu sein und nichts mehr tun können. Da war alle seine Wohlanständigkeit dahin. Da kann er nicht sagen, aber Herr, ich habe doch die Gebote gehalten und ich war ein anständiger, treuer Pharisäer. Ich verstehe Sie nicht, wenn Sie sagen, ich will mit meinem Leben und meiner Anständigkeit vor Gott bestehen. Sie können nicht bestehen. Natürlich gibt es eine Hölle, wo ich allein bin mit den schrecklichen Qualen meines Gewissens. Und ich weiß, was Schuld heißt, nämlich die Liebeshand Gottes weggestoßen zu haben. Das denken Sie in solchen Augenblicken, da kommen ja Erinnerungen, da sieht er immer noch den blutüberströmten Stephanus zusammenbrechen unter den Pflastersteinen, die sie auf ihn werfen. Und wie er dabei steht und Freude hat. Da kommt Schuld in Erinnerung, Blutschuld seines Lebens. Und niemand ist da, der ihm Vergebung zuspricht. Das kann Gott manchmal in einer harten Weise tun und wir brauchen das, dass wir endlich den Dingen unseres Lebens auf den Grund kommen. Damit will ich heute nicht schließen, sondern ich darf Ihnen die ganze Gnade Jesu anbieten. Solche Leute wie Saulus sucht Jesus und will Ihnen Vergebung und Frieden schenken und Sie dürfen es jetzt annehmen. Durch Jesus Christus, ich habe Frieden, mir ist vergeben. Ich gehöre ihm und ich gebe mein Leben ihm, dem Herrn, der lebt und auferstanden ist. Und ich will nichts mehr für mich selber haben. Vom Zweifel zum Glauben, so ist Saulus durchgebrochen, dass sie doch auch diesen Weg gehen in einer klaren Weise. Amen. Wir singen nun das Lied Weich dir Berge, fall dir Hügel 511, die Verse 1 bis 3 und 5. Lieber Herr, deine Güte und Liebe ist so groß. Du lädst uns immer und immer wieder ein und willst unser Leben in die Freude, in den Frieden führen, in die Gewissheit. Herr, manchmal sind auch solche Zusammenbrüche bei uns nötig, bis du uns endlich stellen kannst. Ich möchte dich bitten, Für alle, die durch große gesundheitliche Nöte gehen, durch viel Schmerz und Enttäuschungen mit Menschen, dass du diese Tiefen benützt, um sie ganz zu dir zu führen. Herr, wir bitten dich, dass du uns auch in der Tiefe unseres Gewissens immer wieder all die Schuld aufdeckst, dass du unser Stolzsein immer wieder zerstörst und dass wir dann dich ergreifen, dich erkennen, dich lieben, über alles hinweg. Hab vielen Dank, dass Entscheidung möglich ist und dass du heute auf jeden von uns wartest, auch auf den, der die ersten Schritte mit dir geht, dass wir es festmachen mit dir und vom Tod zum Leben übertreten. Herr, hab Dank, dass das geschieht durch deine Güte und durch deine Liebe. Wir wollen heute auch fürbittend an die denken, die krank liegen und nicht unter uns sein können, dass du auch zu ihnen sprichst in ihrer Krankheit. Wir bitten dich für die Trauernden, für unsere Stadt und alle, die sie regieren, für unser Land. Gib du den Regierenden Weisheit und vor allem zeige ihnen deine Ordnungen, die doch zum Heile dienen. Und wir bitten dich für unsere Welt. Lass du alle Evangeliumsverkündigung gesegnet sein, dass noch viele dich annehmen und zum Glauben an dich kommen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch einen Augenblick Platz. Wir haben in der vergangenen Woche die Freude gehabt, dass unsere Fräulein Kurm aus der Hohenheimer Straße 85 Jahre alt wurde. Wir können ja die Geburtstage nicht mehr veröffentlichen. Die Leute haben ja zu allen Ängsten, die sie haben, auch noch die Datenschutzangst. Meine Daten dürfen sie alle haben, aber die anderen Leute haben offenbar Angst. Deshalb können wir nicht mehr gratulieren in unserem Notizenzettel. Dann wollen wir hier tun. Freund Kurm hat viele Jahre hindurch noch in hohem Alter die Kindergruppe geleitet. Und wir gratulieren ihr ganz herzlich. Kann sie heute unter uns sein? Ist sie da, Freund Kurm? Nicht da, heute Mittag ist in der Süddeutschen Gemeinschaft, da geht sie noch mit großer Treue hin. Aber manche sind doch da, die sie kennen und die ihr sicher auch noch gerne gratulieren. Dann darf ich hier an dieser Stelle auch noch zum alten Mittag einladen. Das ist immer eine schöne Sache, die Begegnung am nächsten Sonntag um 15 Uhr. Ich darf alle auch einladen, die zum Gottesdienst oder zu unseren sonstigen Versammlungen kommen, ab 65 Jahren. Immer schön, wenn Sie die Einladung annehmen. Für uns eine Ehre und uns machen Sie eine große Freude. Heute Abend um 19 Uhr ist die Mannschaft und dann möchte ich nochmal auf den grünen Notizenzettel hinweisen, der hinten ausliegt, der dann schon die Gottesdienste bis Ende November da liegen. Da sind alle wichtigen Veranstaltungen drauf aufgeführt. Wir sind froh, dass am heutigen Sonntag das wieder alles geklappt hat. Wir haben heute wieder eine Überbelegung. Ich nenne das immer eine selige Katastrophe. Wenn also drüben sind vielleicht 200 Leute von der Prägitzer Gemeinschaft im großen Saal, die Kinder sind unten, 150 in zwei Jugendräumen zusammengedrängt, dann ist noch die Übertragung für die Mütter mit Kleinkindern und im Kindergarten sind die anderen Kinder der Kinderkirche. Dass das alles so gut geht, dass Sie da kleine Probleme beim Parken haben, das wundert mich nicht. Ich danke Ihnen, dass Sie das ohne Murren und ohne Schimpfen leisten. Wenn es nach mir gehen würde, hätten wir schon 100 Parkhäuser hier gebaut, nur um Sie alle willkommen zu heißen. Aber leider geht's nicht besser. Vielleicht können die jungen Leute mal einen Parkdienst organisieren, wo sie mit dem Walkie-Talkie ihnen helfen, die letzten freien Plätze beim Fernsehturm zu finden. Unser Opfer ist heute für unsere Johnsons, die als Missionare in Japan sind. Da liegen auch ausführlich zweiseitig ihren Brief, ihre Nachrichten drüben. Und wir grüßen Sie, Sie hören ja auch die Kassette dann, den Gottesdienst. Und so sind wir mit Ihnen verbunden. Da erzählen Sie von Ihrer Gemeinde, an der Sie mitarbeiten. Fast jeden Sonntag versammelt sich die Gemeinde nach dem Gottesdienst, um verschiedene wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Einmal monatlich gehen alle paarweise Traktate verteilen. Das ist eine sehr gute Erfahrung für uns. Evangelistisch ist diese Gemeinde sehr aktiv. So wird zum Beispiel auch nach einem gemeinsamen Picknick im Park noch von jedem Picknickteilnehmer ein Traktat einem Erwachsenen im Park überreicht. Dürfen wir Sie bitten, weiterhin für gute Kontakte mit den Gemeindegliedern zu beten. Dieser Dienst kann nur geschehen durch Ihre Opfer. Und das ist am wichtigsten heute, Menschen auszusenden. Und darum danken wir Ihnen für alle Gaben. Wir wollen um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.